Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Informationen über den tschechischen Diplomaten, die die weißrussischen Behörden als den Grund für dessen Ausweisung angeben, sind unglaubwürdig. Dies erklärte Außenminister Cyril Svoboda am vergangenen Montag. Die Behauptung, dass der Diplomat die weißrussischen Gesetze verletzt haben soll, hält der Minister eher für die Propaganda eines undemokratischen Regimes. Drei deutsche Touristen sind am Montagabend vom Bergdienst des Riesengebirges aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet worden. Die drei erschöpften Touristinnen, die sich auf eine Skilanglauftour begeben hatten, wurden von den Mitarbeitern des Bergrettungsdienstes an einer schwer zugänglichen Passage des tiefverschneiten Riesengebirgskamms entdeckt. Über 2000 Wald- und Holzarbeiter sind am Dienstagnachmittag vor dem Prager Landwirtschaftsministerium zusammengetroffen, um gegen die veränderte Geschäftspolitik des staatlichen Unternehmens Lesse zu protestieren. Politik den Arbeitnehmern zufolge Tausende von Arbeitsplätzen in der Vorwerde. Den Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas, der die Gründe für die veränderte Geschäftspolitik erläutern wollte, haben die Demonstranten mit Schnäbeln und Eiern beworfen. Tschechien wird vorerst nicht an dem von der deutschen Kulturstaatsministerin Christina Weiß geplanten europäischen Netzwerk gegen Zwangsmigration und Vertreibung teilnehmen. Prag sei nicht überzeugt, dass das Projekt ein wirklich bedeutender und positiver Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte sei, betonte der tschechische Kulturminister Pavel Dostal. Der scheidende österreichische Botschafter Klaus Daublebski hat sich am Mittwoch auf der Prager Burg offiziell vom tschechischen Präsidenten Václav Klaus verabschiedet. Daublebski wird in der ersten Februarhälfte nach Wien zurückkehren. Daublebskis Nachfolgerin an der Botschaft in Prag wird Margot Klestil-Löffler, die Witwe des verstorbenen österreichischen Präsidenten Thomas Klestil. Bei einer grenzüberschreitenden Aktion haben tschechische und deutsche Zollfahnder mehr als 10 Kilogramm Heroin sichergestellt. Gegen den Kurierfahrer wurde ein Haftbefehl erlassen, wie Zoll und Polizei am vergangenen Mittwoch berichteten. Nach dem tschechischen Abgeordnetenhaus hat sich auch der Senat in Prag für eine Verlängerung des militärischen Engagements Tschechiens im Irak ausgesprochen. Die zweite Kammer des Parlaments verlängerte am Donnerstag das Mandat von rund 100 Militärpolizisten und 10 Ärzten, das im Februar ausgelaufen wäre, bis Ende 2005. In Tschechien wurde der 27. Januar als sogenannter Holocaust-Gedenktag erstmals offiziell als bedeutender Tag begangen. Mit einem Gedenkakt hat die jüdische Gemeinde in Prag an den 60. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz erinnert. Auf dem Areal der Prager Pinka-Synagoge wurde eine Gedenktafel für jene Tschechen enthüllt, die während des Zweiten Weltkriegs jüdische Mitbürger vor den Nazis versteckt hatten. Der tschechische Ex-Präsident Václav Havel hat die Entscheidung der EU scharf kritisiert, im Interesse der Wiederaufnahme eines Dialogs mit dem Fidel Castro-Regime die kubanischen Dissidenten zu den in Botschaften der EU-Staaten organisierten Empfängen nicht einzuladen. In einem in der Freitagsausgabe des französischen Tagblatts Le Figaro veröffentlichten Artikel bezeichnete Havel diesen Schritt als eine neue diplomatische Apartheid. Die EU tanze jetzt, so Havel, zu Castros Musik. Morgen könnte die EU also ruhig an einem Auswahlverfahren für die Errichtung der Raketenstützpunkte an der Küste Chinas teilnehmen und an die Hilfe für Afrika mit brüderlichen Beziehungen zu den schlimmsten afrikanischen Diktatoren verknüpfen, schrieb der tschechische Ex-Präsident und fragte danach, wo diese Entwicklung gestoppt wird. Etwa mit einer Entschuldigung an Saddam Hussein oder mit der Aufnahme von Friedensgesprächen mit Al-Qaida. Havel brachte dann seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die neuen EU-Länder ihre Erfahrungen mit dem Totalitarismus nicht vergessen würden und dass sich ihre Erfahrungen in ihrem Verhalten zu den EU-Institutionen widerspiegeln würden. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen zum weiteren Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. In der heutigen Ausgabe unserer Senderei Schauplatz befasst sich Robert Schuster mit den jüngsten Vorschlägen zur Steuerpolitik.
Schauplatz.
Würde man eine Übersicht jener Themen erstellen wollen, die seit Jahresbeginn die öffentliche Debatte in Tschechien dominiert haben, so wäre die Frage nach dem künftigen Steuersystem sicherlich an vorderster Stelle anzuführen. In den vergangenen Wochen wurde diesbezüglich von vielen Seiten eine Reihe von neuen Vorschlägen vorgelegt. Man konnte fast das Gefühl bekommen, als ob unter Tschechiens Politikern und Parteien eine Art informeller Wettlauf ausgebrochen ist, wer den niedrigsten Satz für die Einkommenssteuer aus dem Hut zaubert. Das Überraschende daran war, dass selbst Politiker von Parteien munter mitmischten, die, wie etwa die regierenden Sozialdemokraten, bisher jegliche Steuersenkungen kategorisch ausgeschlossen haben. Die starke Thematisierung des Steuerthemas lässt die Vermutung zu, dass sich die Politiker bereits ein Jahr vor dem nächsten regulären Wahltermin in Stellung bringen und Punkte bei der Öffentlichkeit sammeln wollen. Daneben scheint aber noch eine andere Erklärung plausibel zu sein, nämlich, dass ein Nachdenken über das gegenwärtige tschechische Steuersystem zwingend notwendig ist, angesichts des immensen Konkurrenzdrucks, welchem das Land nicht erst seit dem Beitritt zur Europäischen Union ausgesetzt ist. Schließlich haben auch einige andere neue EU-Länder aus Mitteleuropa in den vergangenen Monaten ihr Steuersystem radikal verändert und konnten somit bereits erste Erfolge bei ausländischen Investoren feiern. Über die Hintergründe der aktuellen tschechischen Steuerdebatte unterhielten wir uns im Folgenden mit dem Wirtschaftsforscher Daniel Münich von der Akademie der Wissenschaften.
Ich meine vor allem, dass es gut ist, dass nach so vielen Jahren auf einmal die Steuern und deren Höhe zu einem wichtigen Thema wurden. Bislang waren nämlich solche Überlegungen und Debatten eher die Ausnahme. Auf der anderen Seite scheint mir aber die gegenwärtige Debatte eher dazu zu dienen, andere wichtige Themen, wo es an Willen zu deren Lösung fehlt, in den Hintergrund zu drängen. Viele dieser Vorschläge erwecken zudem den Eindruck von spontanen Einfällen, die von den Medien dankbar aufgegriffen werden. Zu den somit verdrängten Problemen gehören jene im Zusammenhang mit dem Haushaltsdefizit und der steigenden Verschuldung.
Nun sind gegenwärtig verschiedene Modelle im Spiel. Beginnend mit dem Konzept der sogenannten gleichen Steuer oder auch Flat Tax genannt, die von den oppositionellen Bürgerdemokraten favorisiert wird und die einen einheitlichen Steuersatz von 15% sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen vorsieht. Die Sozialdemokraten gehen den Weg von weniger radikalen Veränderungen und wollen die Zahl der gegenwärtigen 3 Steuerklassen erweitern. Auf diese Weise sollen vor allem die Bezieher von mittleren und kleinen Einkommen, also die klassische Wählerklientel der Partei, wesentlich entlastet werden. Zu guter Letzt hat kürzlich auch noch die tschechische Industriellenvereinigung ihr Modell von 2 unterschiedlich hohen Einkommenssteuersätzen präsentiert. Der erste, in der Höhe von 19%, sollte sich auf Unternehmen beziehen, während Privatpersonen gemäß der Interessensvertretung künftig mit 9% besteuert werden sollen. Welches dieser Konzepte würde der Tschechischen Republik in deren gegenwärtigen wirtschaftlichen Verfassung am besten entgegenkommen? Das war unsere nächste Frage an den Prager Wirtschaftsforscher Daniel Münich.
Ich würde sehr vorsichtig sein, diese Vorstellungen als fertige und ausgereifte Konzepte zu bezeichnen. Dazu gibt es in allen diesen Modellen noch viel zu viele Fragezeichen. Prinzipiell muss ich feststellen, dass das, worüber jetzt so diskutiert wird, eigentlich im Prinzip nur kosmetische Änderungen gegenüber dem bisherigen Modell sind und sie würden nichts Grundlegendes bewegen. Es ist eher so, dass in Tschechien die Ausgaben sehr hoch sind und ohne irgendwelche Änderungen in diesem Bereich ist es unvernünftig, auch noch die Einnahmen zu verringern. Die Frage müsste also lauten, welcher dieser Vorschläge hilft, das jetzige Steuersystem zu vereinfachen. Dabei scheint das Flat-Tax-Modell der Bürgerdemokraten am vorteilhaftesten zu sein. Aber auch hier wird es darauf ankommen, inwieweit es gelingt, verschiedene Schlupflöcher zu stopfen. Das ist weitaus wichtiger als die Frage, ob die Steuersätze um 2 oder 3 Prozentpunkte höher oder niedriger sein sollen.
Die Risiken einer radikalen Senkung der Steuersätze, vor allem dann, wenn diese nicht durch Streichungen auf der Ausgabenseite begleitet würden, liegen also auf der Hand. Und wie die vorherigen Äußerungen von Daniel Münich zeigen, hält sich deshalb bei vielen Wirtschaftsforschern die Begeisterung in Grenzen. Dennoch zeigt aber die Entwicklung in jenen Ländern, die das Wagnis von niedrigeren Steuern eingegangen sind, dass das Volumen der dadurch erreichten Mehreinnahmen vor allem in den ersten Monaten übertroffen wurde. Ein klassisches Beispiel ist die benachbarte Slowakei, wo es seit genau einem Jahr mit 19% nur einen Steuersatz sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen gibt. Das führte insbesondere bei letzteren tatsächlich zu einer verbesserten Steuermoral, denn gleichzeitig mit der Reduzierung der Steuersätze kam es auch zu Vereinfachungen der Formalitäten für die Bezahlung der Beiträge für das Renten und so. Das ist ein Weg, welchen auch Daniel Münnich im Gespräch mit Radio Prag bei den Vorschlägen, die zu diesem Thema bislang präsentiert wurden, vermittelt. Gleichzeitig warnt er aber auch vor den Risiken, welche die spezifische Situation Tschechiens mit seiner im Vergleich zu den anderen mitteleuropäischen Ländern bedeutend höheren Verschuldung mit sich bringt.
Pokud by to zjednodušení bylo opravdu zásadní, a pokud by došlo k...
Wenn diese Vereinfachung des Steuersystems wirklich grundlegend wäre und die einzelnen Steuersätze angeglichen würden, könnten diese Mehreinnahmen wirklich sehr grundlegend ausfallen. Auf der anderen Seite ist aber die Staatsverschuldung besorgniserregend und auch das relativ gute Wirtschaftswachstum samt Steuereinnahmen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein Problem ist. In diesem Zusammenhang wäre es nicht sehr gut darauf zu vertrauen, dass Steuersenkungen automatisch zu Mehreinnahmen führen würden. Das wäre einfach zu riskant.
Es scheint jedoch auf jeden Fall sicher zu sein, dass die Tschechen in den kommenden 2 Jahren wichtige Veränderungen im Steuerbereich zu erwarten haben. Das verrät schon allein der Blick auf die aktuellen Umfragewerte der politischen Parteien, in denen schon seit geraumer Zeit die oppositionelle rechtsliberale demokratische Bürgerpartei ODS klar in Führung liegt. Der Vorschlag, die Flat Tax einzuführen, gehört dabei schon seit Jahren zu den zentralen politischen Forderungen der Partei, die höchstwahrscheinlich unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung der nächsten Regierung auch zu den ersten Vorhaben eines von ihr geführten Kabinetts gehören würde. Die Tschechische Republik wäre somit nach Estland, der Slowakei, Polen, Ungarn, Rumänien und Russland das 7. Land auf dem alten Kontinent mit diesem relativ radikalen Steuermodell. Der Erfolg oder Nichterfolg dieses Besteuerungsmodells hängt aber auch von einem anderen wichtigen Faktor ab, wie der Prager Wirtschaftswissenschaftler Daniel Münnich von der Akademie der Wissenschaften abschließend erklärt.
Das hängt davon ab, um welches Land es geht und wie entwickelt dessen Verwaltungssystem ist. In Russland zum Beispiel, wo es dieses System gibt, kann die Effizienz sehr gering sein, weil der dortige Verwaltungsapparat sehr anfällig für Korruption ist. In Tschechien könnten die Folgen bedeutend positiver sein, weil die tschechischen Finanzämter gut ausgerüstet sind und auch fähig sind, die Einnahmen von Steuern zu sichern. Aber es reicht ein Blick in die Slowakei, in ein Land, dessen Verwaltungsstrukturen mit jenen in Tschechien immer noch fast identisch sind und somit würden auch die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Flat Tax ähnlich positiv sein wie in der Slowakei.
Das war also unser heutiger Schauplatz, den Robert Schuster für Sie gestaltete. Ketten, Ringe, Armband, Ohrring. Im heutigen Tschechischkurs erfahren Sie von Markéta Kachlíková und Katrin Bock so einiges über tschechischen Schmuck.
Schmuck bezeichnet man im Allgemeinen als
Sperk.
Schmuck.
Sperk.
Im Tschechischen existiert auch ein Plural zu diesem Wort. Schmuckstücke sind also
Sperky.
Seinen Ursprung soll das Wort
Sperk
in einer altdeutschen Bezeichnung haben, von der sich auch das englische Spark für Funken ableitet. Jetzt wollen wir Ihnen aber einige
Sperky,
Schmuckstücke,
Sperky
vorstellen. Ein
Prsten
ist ein Ring.
Prsten.
Im Tschechischen weiß man sofort, wo man einen
Prsten
Ring trägt, nämlich an einem
Prst.
Finger.
Prst.
Am besten am
Prsteník.
Ringfinger.
Prsteník.
Ein Armband oder Armreif ist in Tschechien ein
Náramek.
Armband.
Náramek.
Vielleicht hat man früher solche auch an der Schulter getragen, denn das Wort
Náramek
leitet sich von
Rameno.
Schulter ab. Eine Armbanduhr heißt entsprechend
Náramkové hodinky.
Als
Náhrdelník
bezeichnet man eine Halskette.
Náhrdelník.
Da diese in der Regel um den
Hrdlo,
die Kehle, liegt. Allgemein ist eine Kette ein
Řetízek.
Wörtlich Kettchen.
Řetízek.
Und
Náušnice
sind schließlich Ohrringe.
Náušnice.
Die an den
Uši,
Ohren,
Uši,
hängen. Wertvoller
Sperk,
Schmuck, kann aus
Zlato,
Gold,
Zlato
oder
Stříbro,
Silber,
Stříbro
hergestellt sein. Hinzu können
Drahokamy,
Edelsteine.
Drahokami.
Kommen.
Drahi
bedeutet teuer bzw. kostbar. Böhmen ist bekannt für seinen
granatové šperky.
Granatschmuck.
Granatové šperky.
Einen Laden, in dem Sie
šperky
Schmuckstücke kaufen können, erkennen Sie übrigens an dem Schriftzug
klenoty.
Als solche
klenoty
bezeichnet man Juwelen.
Klenoty.
Die
korunovační klenoty
sind wie Krönungskleinodien.
Korunovační klenoty.
Ein
klenotník
ist ein Juwelier.
Klenotník.
Eine
klenotnice
ist aber auf keinen Fall seine Frau, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern eine Schatzkammer.
Klenotnice.
Auf langen Stelzen durch die Wüste steigende Elefanten oder Krücken, die eine zerrinnende Maske mühevoll stützen. Die surrealistischen Bilder Salvador Dali sind vielen ein Begriff. Dass es auch in Tschechien schon seit den 30er Jahren eine bedeutende surrealistische Strömung gab, ist in Vergessenheit geraten. Erst kürzlich rief der Prager Verlag Dors diese Geschichte wieder ins Gedächtnis und gab eine Neuauflage tschechoslowakischer surrealistischer Magazine der 30er Jahre heraus, die der Kunsthistoriker Karel Srb um wissenschaftliche Studien ergänzte. Unsere freie Mitarbeiterin Karin Rolle befragte Karel Srb im Kultursalon zu den Anfängen des Surrealismus in Tschechien.
Ich bin gewillt, eine neue Zeitschrift herauszugeben. Nicht aus äußeren Gründen, sondern aus dem Bedürfnis, Uneingeweihten systematisch den Blick auf das rechte Wesen tieferer Schichten der Psyche zu öffnen, der Schichten, aus denen das künstlerische Schaffen entspringt. So der tschechische Schriftsteller Vítězslav Nezval im Jahr 1930. Die Worte leiteten die erste Ausgabe der von ihm veröffentlichten surrealistischen Monatszeitschrift Svěrokruh – Tierkreis ein. Nezvals Bemühungen, mit dieser Zeitschrift der surrealistischen Strömung in der Tschechoslowakei eine Plattform zu bieten, sind in Vergessenheit geraten. Denn der tschechische Surrealismus war eine oppositionelle Strömung, die von den beiden totalitären Systemen in der Tschechoslowakei ab 1939 unterdrückt wurde, wie es der Kunsthistoriker Karel Srb beschreibt.
Surrealismus to je jako zásadní směr proti oficiální linii stranický a umění, to znamená, že
der Surrealismus war grundsätzlich gegen die Linie der Kommunistischen Partei und deren Vorstellungen von Kunst. Das bedeutete jedoch, dass der Surrealismus ab 1948 auf dem Index verbotener Kunst stand. Aber damit hatten die Surrealisten schon Erfahrung, denn auf dem Index standen sie schon seit dem Jahr 1939. Sie arbeiteten jedoch im Untergrund weiter.
Erst seit den 1990er Jahren rücken die Anfänge des tschechischen Surrealismusbewusstseins einer breiteren Öffentlichkeit. Eine bedeutende Rolle in diesem Prozess spielt der Prager Verlag Torst, der sich um die Neuauflage zahlreicher Publikationen 1920er und 1930er Jahre verdient gemacht hat. Kürzlich ein Sammelband, der alle 5 surrealistischen Zeitschriften der 1930er Jahre liegt. Zu ihnen gehören 2 Ausgaben des schon erwähnten Magazins Svěrokruh, die Revue Surrealismus in der Tschechoslowakei, das internationale Jahr des Surrealismus und die Zeitschrift Surrealismus. Wie voll die slowakischen surrealistischen Magazine waren, erklärt der Kunsthistoriker.
Jak tato aktivita byla široká, ukazuje jen, že mezinárodní beltin surrealismus roku 35.
Wie breit das Schaffen der Surrealisten zeigt der Fakt, dass das internationale Bulletin des Surrealismus aus dem Jahre 1906 die Tradition begründete, surrealistische Zeitschriften in ganz Europa herauszugeben. Immer in Europa neue Gruppen auftauchten, gaben sie weitere Nummern des internationalen Biosurrealismus heraus. Eine zum Beispiel bei einer Ausstellung auf Teneriffa, eine weitere in die letzte in England, genauer in London.
Der von Tost heraus dokumentiert nicht nur die Existenz des Surrealismus in der Tschechoslowakei, sondern gleich die internen Auseinandersetzungen und Veränderungen der künstlerischen Strömung nach. Und diese waren zahlreich. In den 20er Jahren beispielsweise belächelte man in der Tschechoslowakei die Bemühungen der französischen Surrealisten wie die André Bretons. Er gehörte zu den wichtigsten und bekanntesten Vertretern der von Frankreich ausgehenden Bewegung und verfasste mehrere Manifeste. In ihnen beschrieb er unter anderem die Verwendung des Begriffs Surrealismus, also des Überrealismus. Der Begriff suggeriert, der Surrealismus habe seinen Ort über der Realität, also einen Ort in einer anderen Dimension. Diese Dimension liegt jedoch nicht im Jenseits, sondern mitten in der Welt, die eine breitere Fülle zu bieten hat als das tägliche zweckrationalistische Denken. Um zu dieser Fülle Zugang zu bekommen, nutzte man den Traum. Er bot Vorstellungsbilder des Unbegreiflichen und Rätselhaften. Gegen die so inspirierten Vorstellungen und Darstellungsweisen der französischen Surrealisten wehrte sich anfangs die tschechische Avantgarde, so Karel Sirp.
Nesmíme zapomenout, že zde byl velmi silný proud poetismu.
Wir müssen uns daran erinnern, dass es in Tschechien eine sehr starke poetische Strömung gab, die Anfang der 20er Jahre die Avantgarde beeinflusste. Im Rahmen des Poetismus entstand zum Beispiel die Kunstrichtung des Artificialismus, wie sie der bildende Künstler Jindřich Štyrský oder die Künstlerin Toyen vertraten. Die Bewegung war als Opposition gegen etablierte Auffassungen gedacht, auch gegen den Surrealismus. Man lehnte die surrealistische und abstrakte Kunst ab, wie es Štyrský in verschiedenen Manifesten ausdrückte. Später dann, in den Jahren 1927 bis 1929, begann der Surrealismus langsam unbewusst ihre Werke zu durchdringen.
Anfang der 30er Jahre begannen verschiedene Protagonisten in der Tschechoslowakei, sich dem Surrealismus anzunähern. Die bedeutendsten unter ihnen sind die eben genannten bildenden Künstler Jindřich Štyrský und seine Lebensgefährtin Toyen mit eigentlichem Namen Marie Čermínová. Der Schriftsteller Vítězslav Nezval und der führende Theoretiker, Maler und Buchgrafiker Karel Teige. Den Annäherungsprozess beschreibt der Kunsthistoriker Karel Sirp wie folgt.
Postupně přikláněli k surrealismu. Toto postupné osvojování surrealismu, které vrcholilo.
Schritt für Schritt näherte man sich gemeinsam dem Surrealismus. Die schrittweise Annäherung gipfelte 1934 in der Gründung der Gruppe der Surrealisten in der Tschechoslowakei und dem Besuch André Bretons und Paul Éluards im Jahre 1935. Es war die meistgefeierte Auslandsreise der beiden. Die surrealistische Gruppe in der Tschechoslowakei bereitete für sie ein reiches Programm vor. In Prag entdeckten sie gemeinsam verschiedenste Antiquariate, dann reisten sie nach Karlovy Vary, Karlsbad, um dann weiter nach Brno-Brünn zu fahren. Dort nahm André Breton im Brünner Rundfunk einen wichtigen Vortrag über den Surrealismus auf. Dies ist eine der ältesten Aufzeichnungen der Stimme André Bretons, die überhaupt überliefert ist. Ich habe in einigen ausländischen Archiven geforscht, aber mir gelang es nicht, eine ältere Aufnahme zu finden. Mag sein, dass eine existiert, aber ich habe sie nicht entdeckt. Denn alle bekannten Aufnahmen der Stimme Bretons sind in der Nachkriegszeit, also den 50er und 60er Jahren, entstanden.
Nahrávky hlasu Andreje Bretona jsou až poválečné, to znamená z 50. a 60. let.
Die Gruppe der Surrealisten in der Tschechoslowakei initiierte nach ihrer Gründung im Jahr 1934 zwei bedeutende Ausstellungen in den Jahren 35 und 38, dem Jahr, in dem eine neue Figur zur Surrealistengruppe stieß, Jindřich Heißler. Die Ausstellungen zeigten vor allem Werke von Štyrský und Toyen. Toyens Beiträge beeindruckten durch ihre Gestaltung von beklemmenden Situationen. Angst ist eines der Hauptthemen ihrer Bilder. In dem Werk »Die gefährliche Stunde« füllt ein Adler mit roten Augen das gesamte Bild aus. Aus den Flügeln wachsen menschliche Hände, die auf eine mit Glassplittern bewehrte Mauer greifen. Toyen nahm die Zwischentöne auf, vielleicht eine Überrealität, die allzu schnell zur traurigen Wirklichkeit werden sollte. 1939 erhielt Toyen Ausstellungsverbot. Ihr Lebensgefährte Jindřich Štyrský verstarb im Jahr 1942. Während der nationalsozialistischen Besatzung versteckte Toyen Jindřich Heißler. Mit ihm emigrierte sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Paris, wo sie bis 1980 lebte. Surrealistische Gruppen wirkten auch in den darauffolgenden Jahrzehnten im tschechoslowakischen Untergrund fort und spiegelten in ihren Werken die gespannte Atmosphäre des totalitären Staates. Die Wurzeln der tschechoslowakischen surrealistischen Strömung wiederzuentdecken, half eben der Verlag Torst mit seiner Neuauflage der surrealistischen Magazine der 30er Jahre. Eine limitierte Auflage des Sammelbandes enthält außerdem den im Jahr 1935 im Brünner Studio aufgenommenen Vortrag André Bretons. Der Kunsthistoriker Karel Sirp ergänzte den Band mit einer umfassenden historischen Studie. Noch eine letzte Frage an Karel Sirp. Sind diese Anfänge des tschechischen Surrealismus auch über die nationalen Grenzen hinaus bekannt?
Toyen hatte natürlich auch Ausstellungen in Frankreich und ich denke, dass auch bald in Deutschland eine Ausstellung über Toyen stattfinden wird.
Die heutige Ausgabe des Kultursalons hat für Sie Karin Rolep vorbereitet. Und damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10.30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, od 18 hodin 30 minut na frekvenci 9415 kHz a od 20...